Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Ich schaue da immer so drauf, dass ich denke, man kann da auch eine tolle Motivation gerade als junge Person draus ziehen, weil du schon im Lokaljournalismus aus meiner Sicht immer noch extrem was bewirken kannst, auch im Vergleich zu anderen Medienhäusern. Also ich finde es manchmal zu einfach dann gesagt, dass man irgendwie sagt, der Lokaljournalismus, da ist das Problem, ist nicht der richtige Ort für dich. Weil wenn du irgendwie wirken willst als Journalist, als Journalistin, dann im Lokalen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalistens, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und auf der Korrektiv-Lokalkonferenz stellen wir uns dieses Mal die Frage, warum sollten junge Menschen in den Lokaljournalismus gehen?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der Landesanstalt für Medien NRW. Wir nehmen diese Folge Druckausgleich ja gerade auf einer Messe auf. Und ich finde Medienkonferenzen immer toll. Man lernt unfassbar viel, trifft Kolleginnen und Kollegen, kann einfach mal quatschen, sich vorstellen, sich präsentieren. Und genau so etwas haben wir jetzt für dich. Und zwar den Karrieretag Medienkarriere NRW. Und direkt vorneweg, nein, du musst nicht aus NRW kommen, um dahin zu fahren. Du studierst irgendwas mit Medien, IT, Recht, BWL oder Design. Oder willst vielleicht einfach, weiß ich nicht, als Creator durchstarten. Oder suchst einfach deinen Platz in der Medienbranche. Dann bist du hier genau richtig. Am 4. Juni 2025 bekommst du in Bielefeld Workshops, Vorträge, eine ganze Jobmesse, direkte Kontakte zu Medienfirmen und Tipps von HR-Experten für deine Bewerbung und deinen Einstieg. Mein persönliches Highlight, die Ask Me Anything Session mit Medienprofis. Da kannst du einfach mal klären, was dich so im Medienjob beschäftigt. Junge, Junge, das hätte ich mal gebraucht. Meine erste Frage wäre direkt, was kann ich eigentlich an Gehalt verlangen? Da habe ich nämlich bei meinem ersten Job ordentlich verkackt. Die Teilnahme ist kostenlos, aber begrenzt. Ihr müsst euch anmelden und das könnt ihr unter www.medienanstalt-nrw.de/medienkarriere. Der Link ist natürlich unten in den Shownotes. Viel Spaß vor Ort. Meldet euch an, reist nach Bielefeld und lernt eine Menge gute Sachen. Hörst du mich eigentlich laut? Ich mache mal ein bisschen laut.
Nee, ich höre dich eigentlich ganz okay. Also ich kann ja hier...
So, jetzt? Aua, ist jetzt
aua,
gut?
Du Arsch.
Entschuldigung. Es hätte so schön sein können. Da werden wir beide zu einer Konferenz eingeladen nach Erfurt. Die ging 2 Tage. Wir hätten beide an einem Tag da sein können. Aber Ann-Kathrin hat gesagt, und das finde ich richtig gut eigentlich, also es ist wirklich gut, dass du am Sonntag so private, gute Termine hast irgendwie und du die gerne wahrnehmen möchtest und deshalb gerne am Samstag fahren kannst. Da konnte ich nicht, weil ich arbeiten musste und deshalb bin ich dann am Sonntag gefahren. Aber ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut, dass du gesagt hast, nee, ich fahre am Samstag, weil im Endeffekt war es nicht so wichtig, dass wir uns da sehen, sondern es war einfach wichtig, dass wir beide irgendwie auf der Konferenz sind und du hast quasi einfach dem Privatleben da Vorrang gegeben, ohne aber gleichzeitig natürlich deine Pflichten damit zu vernachlässigen. Und das finde ich eine sehr gute und wichtige Entscheidung. Möchte ich dich loben.
Mensch, Luke, direkt so zum Start werde ich von dir so gelobt. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Das geht runter wie Butter. Naja, es war wirklich, ich habe so ein bisschen mit mir gekämpft, weil wir beide sehen uns ja auch entgegen der allgemeinen Meinung nicht so häufig und schaffen es eher selten im Jahr, uns mal zu begegnen, sowohl privat als auch beruflich. Und das wäre natürlich, also gerade bei dem Wetter, auf dem Campus der Universität in Erfurt, mit der guten Laune, gute Getränke, Snacks und alles einfach mit so einem komplett entspannten Vibe, das wäre schon ein sehr schöner Sonntag gewesen für uns beide, auch so einfach mal als Druckausgleich-Team.
Ja.
Und ich glaube, ich hoffe, es tut der Qualität dieser Folge keinen Abbruch und damit willkommen.
Ich glaube nicht.
Zum Thema Korrektiv, Lokalkonferenz, Lokaljournalismus, das Luca und ich getrennt voneinander gemeinsam dieses Wochenende bearbeitet haben.
Genau, wir waren eben auf der Korrektiv-Lokalkonferenz eingeladen. Eine Konferenz, bei der sich, ja, kann man sich denken, LokaljournalistInnen aus Deutschland treffen. Korrektiv hat ja eine eigene, ich nenne es jetzt mal Lokalabteilung. Was das genau ist, da kommen wir später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Und wir waren eben eingeladen, weil der Journalist, also das wunderbare Magazin, für den wir diesen Podcast hier machen, der Medienpartner ist für diese Konferenz. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht. Ne? Wir wollten jetzt nicht stumpf da über die Konferenz berichten. Das wäre jetzt nicht so unser Thema, glaube ich. Aber wir haben uns ein Thema ausgesucht, das mich persönlich auch wirklich sehr beschäftigt. Ich stelle mir nämlich wirklich ganz oft die Frage, und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen despektierlich, so meine ich es gar nicht, aber ich stelle mir ganz oft die Frage, warum zur Hölle sollte man eigentlich als junger Mensch in den Lokaljournalismus gehen? Und vielleicht stellt ihr euch ja auch die Frage, was soll ich da eigentlich? wenn ich bei deutschlandweiten Medien ja viel mehr Aufmerksamkeit vielleicht bekomme, meine Karriere vielleicht auch viel schneller vorangeht, ne, weil ich so diese großen deutschlandweiten Stücke machen kann, so glaube ich erstmal vielleicht die Vorstellung von vielen. Ja, ob das die Realität ist, ist eine andere Frage, ne? Und naja, schlussendlich auch, weil Achtung Klischee, ich nicht dauernd zum Kleintierzuchtverein fahren muss, obwohl, was heißt Klischee, tatsächlich habe ich das am Sonntag auf der Konferenz doch sehr häufig gehört, so irgendwie so im Meme-Kontext, dass das wohl wirklich ein Thema ist. Und schon mal Spoiler auch, im Lokalen gibt's ja auch einfach diverse Probleme, die auf der einen Seite irgendwie alle Medien betreffen, aber im Lokalen nochmal mehr zum Tragen kommen vielleicht. Auch das hören wir später noch. Aber erstmal, Ann-Kathrin, du hast ja auf der Konferenz viele Töne gesammelt von Lokaljournos. Und ich bin gespannt, wenn du, ich weiß nicht, du willst bestimmt vorher auch noch was sagen, aber ich würde sie gerne hören.
Ja, unbedingt.
Was denn Lokaljournos, die jungen Lokaljournos selber gesagt haben.
Ich habe dir eine kleine Collage mitgebracht aus ein paar Stimmen, die sowohl Positives als auch Negatives und generell einfach Gedanken gesammelt haben, Gedanken ausgesprochen haben zu der Frage, ob es für sie einen Platz im Lokaljournalismus gibt.
Ich bin Lokaljournalistin geworden, weil ich glaube, in keiner anderen Art von Medium kann man auch so schnell selbst irgendwie journalistisch aktiv werden, kann man seine eigenen Themen umsetzen, auch wenn man noch nicht so viel Vorerfahrung hat.
Ich konnte mich da frei entfalten und so meine Themenschwerpunkte setzen. Mir wurden nie eigentlich Steine in den Weg gelegt, eher Möglichkeiten, mich irgendwie weiterzuentwickeln.
Ich mag es total, nah an den Menschen dran zu sein und ihre Geschichten zu erzählen und auch eine junge Perspektive reinzubringen und auch sehr kreativ mich ausleben zu dürfen.
Ich glaube, was eher das Problem manchmal ist, sind die Formate, für die wir produzieren, die für Zielgruppen sind, die nicht mehr zeitgemäß sind oder die zumindest nicht zukunftsfest sind.
Ob doch dieser Raum auch da ist für junge Menschen, sich gegen ältere Redakteurinnen durchzusetzen, die Zukunftsthemen auch zu bringen.
Mich hat Lokaljournalismus ganz lange sehr wenig interessiert, weil ich nie im Gefühl hatte, wie man das verbinden kann mit einer großen politischen Ebene. Aber ich finde es gerade voll schön, weil ich merke, okay, Lokaljournalismus ist vielleicht das, was so politisches Geschehen lebendig macht, weil es tatsächlich Geschichten von Menschen erzählen kann, was jetzt so überregionale Erzählungen nicht so gut schaffen.
So mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, auch so deren Perspektiven darzustellen, dass es irgendwie was wahnsinnig Besonderes und Tolles eigentlich ist, dass man das überhaupt machen kann.
Also als nicht-binäre Person habe ich schon das Gefühl, dass zwar in größeren Zeitungen ja andere nicht-binäre Personen eben einen Platz haben und ihnen da auch oft Raum gegeben wird, aber gerade im Lokaljournalismus den sehe ich schon noch in vielen Bereichen und Regionen als sehr konservativ an.
Ich glaube, der Journalismus muss einfach viel mehr nach außen zeigen, dass es ihn gibt und wie es ihn gibt.
Ich finde das sehr, sehr schön, dass, also es wurde natürlich auch viel Kritik geäußert hier jetzt, aber ich fand, man hat trotzdem bei allen Leuten rausgehört, irgendwie, dass sie da gerne sind, dass sie die Arbeit im Lokalen gerne machen und vor allem auch, dass sie diese Wichtigkeit im Lokalen einfach wahrnehmen und diese Bedeutung, die das hat. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, ne, ob junge Leute noch einen Platz haben, ob sie da anfangen sollten. Deshalb finde ich erstmal schön, dieses erste Feedback zu haben. Und wir haben ja aber auch diverse Interviews geführt. Und das erste, uns hat ja erstmal interessiert, warum ist denn der Lokaljournalismus so wichtig? Und hat sich diese Rolle, die der Lokaljournalismus auf der großen, für die große Bedeutung der Demokratie in Deutschland, ob sich diese Rolle in den letzten Jahren auch verändert hat und ob da heute noch mal mehr Druck auch drauf liegt, ne? Und ich finde, das sollte man auch wissen, wenn man da irgendwie anfängt. Und deshalb habe ich auf der Konferenz mit zwei Leuten vom Verein Demokratie stärken gesprochen. Der Verein hatte sich zur Aufgabe gemacht, LokalpolitikerInnen in Gewaltprävention zu schulen, um sich bei einer immer aufgeheizten Stimmung gegen PolitikerInnen zu schützen. Deshalb, also gegründet hat sich der Verein tatsächlich auch als Konsequenz auf den Mord an Walter Lübcke. Und auf der Lokalkonferenz konnte ich mit Nicolas Barr und Lucy Klisch sprechen. Und auch wenn sie primär nicht mit JournalistInnen arbeiten, sondern eben mit LokalpolitikerInnen, so kennen sie sich doch mit der lokalen Ebene sehr gut aus, natürlich auch mit dem Thema Demokratie sehr, sehr gut aus. Und ich habe sie gefragt, ist die Verantwortung des lokalen Journalismus in Bezug auf unsere Demokratie so groß wie nie? Und wie wichtig ist es eigentlich, dass junge Leute im Lokaljournalismus arbeiten?
Ihr kennt euch jetzt ja sehr mit Demokratie aus und wahrscheinlich auch mit der Frage, wie sich unsere Demokratie vielleicht auch gerade verändert oder inwiefern unsere Demokratie, unsere demokratische Gesellschaft vielleicht auch angegriffen wird. Und da die Frage an euch, wenn ihr erklären müsstet, warum Lokaljournalismus oder das Lokale auch grundsätzlich für unsere Demokratie unverzichtbar ist, was würdet ihr da sagen?
Die lokale Ebene ist ja die, die an den BürgerInnen am nächsten dran ist. Also die Erklärung ist eigentlich genauso simpel. Das ist die Instanz, die politische Instanz oder die journalistische Instanz oder das Medium, was am nächsten dran ist, wenn wir jetzt die journalistische Perspektive nehmen. Das ist da, wo man Anknüpfspunkte hat, was nicht erst in den Nachrichten oder im Radio rausgespielt wird, sondern das ist das, was nebenan passiert, was nebenan gemacht wird, was nebenan entschieden wird. Es ist greifbarer und die Abstraktion der Politik ist damit weniger gegeben, also weniger abstrakt, sondern sehr viel nahbarer.
Würdest du auch sagen, dass es deshalb sehr wichtig ist, dass weiterhin auch viele junge Menschen sich für den Lokaljournalismus entscheiden?
Ja, absolut. Also je mehr junge Personen im Lokaljournalismus, desto besser, weil wir arbeiten ja auch in unserem Verein hauptsächlich dafür, damit mehr junge Menschen sich auch für die Kommunalpolitik interessieren. Und wir sind ja heute hier auch gewesen mit unserem Meetup, weil wir das Gefühl haben, da sind mögliche Synergien, die hergestellt werden können zwischen der Lokalpolitik und dem Lokaljournalismus. Wenn wir jetzt junge Leute in der Politik haben wollen, brauchen wir auch die jungen Leute im Journalismus, damit wir Anknüpfpunkte haben, damit wir damit wir Themen haben, die abgedeckt sind, damit es nicht mehr diese ständigen Generationenkonflikte gibt, die ja auch innerhalb der Kommunalpolitik ein großes Thema sind. Und ich kann mir vorstellen, auch innerhalb des Lokaljournalismus ein großes Thema sind. Die Bedarfe auf lokaler Ebene unterscheiden sich eben auch enorm, wenn es darum geht, welches Alter haben wir. Also die Bedarfe an die Politik und bestimmt auch die Bedarfe an die Themen, die abgedeckt werden in den lokalen Zeitungen.
An der Stelle muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, es sind auch einfach verdammt viele Anforderungen, die da gerade an die junge Generation gestellt werden oder total viele Aufgaben, demokratische Aufgaben und so ein bisschen dieses Weltrettungsgefühl. Ich will das jetzt nicht, ich will keinen komplett schrägen Vergleich mit Fridays for Future oder sowas aufmachen, aber es ist in Anführungszeichen schon wieder die jüngere Generation. Es ist schon wieder der Nachwuchs, der da jetzt ins Ländliche gehen muss und soll, um die Themen und die Lokalpolitik und alles einfach anzupacken und am besten auch noch alle Verlage, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten verpennt haben, sich im lokalen, regionalen breit aufzustellen, das dann irgendwie auch noch retten soll mit irgendwelchen innovativen Formatideen. Das ist jetzt überspitzt und das hat sie natürlich so in diesem Sinne nicht gesagt, aber das ist schon so ein Vibe, der da mitgeschwungen ist und vor allem, wenn ich mir dann überlege, auch bei dieser Konferenz, da waren auch einige ältere KollegInnen dabei. Aber da hätten auch noch mehr kommen können. Verstehst du, was ich meine? So, das ist nicht nur eine Aufgabe, die für den Nachwuchs gedacht ist und die nicht nur auf seinen Schultern lasten sollte. Das kann motivieren, das kann den Ansporn geben, da vielleicht auch bei einer Verlagsgruppe zu gucken, die man jetzt nicht direkt aus den Leitmedien auf dem Schirm hat. Aber es ist auch wieder verdammt viel, was wir von den jüngeren Leuten da an der Stelle erwarten.
Auf der einen Seite muss man, glaube ich, gar nicht darüber sprechen, ob das jetzt wieder was ist, was auf den Schultern der jungen Leute lastet. Ich glaube, das liegt auf den Schultern aller, die im Lokalen arbeiten.
Aber sehen das und alle so? Weiß ich ja nicht, Luca.
Genau. Ich glaube, der Punkt ist, dass man, wenn man im Lokalen anfängt, aber wahrscheinlich auch, wenn man im Journalismus grundsätzlich anfängt, dann ist das einfach eine Gegebenheit. Punkt. Damit wird man
darüber diskutiert man, Luca auch nicht weiter.
Nein, ich glaube, das ist einfach die Realität. Das ist ja auch unsere Aufgabe im Journalismus. Und natürlich
wird die Arbeit in der Hinsicht schwieriger durch extreme Strömungen. Und das erlebt man natürlich auch im Lokalen. Und gerade im Lokalen hat man aber natürlich viel mehr Chancen. Das hat Lucy ja auch gesagt. Das ist unmittelbarer, das ist direkter. Hat man auch viel bessere Chancen, da zu agieren. Und ja, diese muss man dann auch nutzen und angehen. So, erstmal dazu, und weil du gerade schon von Innovation gesprochen hast, da möchte ich nicht zu weit vorweggreifen, aber im nächsten Interview stelle ich dann eben genau die Frage, ob, wenn das die Situation ist, überhaupt noch Platz ist für Innovation. Und ich kann schon mal spoilern, da muss man vielleicht gar nicht so schwarz machen. Glaubt ihr, dass quasi in diesem Wandel, den wir da erlebt haben in den letzten Jahren, der natürlich auch immer noch andauert, der jetzt... Ich bin ja eher so der Pessimist, sage ich mal, ne, der sich auch in den nächsten Jahren tendenziell nicht verbessern wird. Glaubt ihr, dass sich auch der Lokaljournalismus da dann irgendwie verändern muss und irgendwie anpassen muss?
Ja. Also klares Ja. Also das fängt schon mal damit an, was erzählt denn der Lokaljournalismus? Welche Themen greift er auf? Welche politischen Entscheidungen bildet er auch ab? Und wie bildet er sie ab? Sollen Narrative von Gut und Böse betont werden? Oder geht es vielleicht auch darum, konstruktiv Erfolgsgeschichten zu erzählen? Ne? Also was auf lokaler Ebene eben auch gut läuft, welche politischen Entscheidungen vielleicht kritisch betrachtet werden müssen, aber wo am Ende eher das Thema ist, wie hat wer erfolgreich zusammengearbeitet, damit man da und dahin kommt. Oder jetzt aus unserer Perspektive, was die Gewaltprävention angeht, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. Die Geschichten müssen erzählt werden, die Geschichten müssen verbreitet werden, wer wie angefeindet wird. Das sind Politthriller, das kann man sich nicht vorstellen, die da abgehen. Und das, denke ich, ist aus einer journalistischen Perspektive auch einfach sehr spannend. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es dringend notwendig ist, aber ich stelle es mir ehrlich gesagt auch als ein spannendes Thema vor, zu gucken, welche Bedrohungen finden da statt. Und zwar in den kleinsten Gemeinden, wie das teilweise organisiert ist, wie eine Person, die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist, systematisch bedroht werden. Brief, Autos vor der Tür, Kinder fotografieren, das ist ja alles in den kleinsten Gemeinden findet da statt. Dafür musst du nicht in einer großen Stadt sein oder was auch immer. Und da hat, finde ich, also oder wünsche ich mir von der vom Lokaljournalismus, diese Geschichten so oft wie es geht aufzugreifen. Die Frage, die ich mir oft stelle, gerade wenn ich an den ländlichen Raum denke, worauf sind die Leute stolz? Oder das Wort Stolz oder das Gefühl von Stolz ist ja oft sehr besetzt und vereinnahmt vom rechten Gedankengut, von Nationalismus und Heimat. Das sind ja alles Begriffe. Also mir machen die Gänsehaut. Auch wenn, also das Aussprechen fällt mir schon schwer. Und ich habe aber so eine vage Hoffnung, wenn man das Lokale strategisch besser betont, vor allen Dingen aus journalistischer Perspektive. Und aufzeigt, was funktioniert, was schön ist an diesem Dorf, was wir gemeinsam geschaffen haben. Vielleicht, weil sich jemand 4-5 Mal beschwert hat über den fehlenden Spielplatz und weil es Frustration gab und weil es auch Ärger gab. Aber am Ende steht da dieser Spielplatz, weil X, Y und Z miteinander funktioniert haben, obwohl es Streit gab. Das sind die Geschichten, die möchte ich gerne lesen, damit die Leute als Dorfgemeinschaft oder als Gemeindeverbund stolz sein können auf den neuen Spielplatz. So, das ist meine Hoffnung und mein Wunsch an den Lokaljournalismus.
Also bedeutet das ja schon quasi, dass die Pflicht des Lokaljournalismus, die Demokratie damit aufrechtzuerhalten, ja schon gestiegen ist. Würde ich das mal zusammenfassen.
Ja, da gebe ich dir zu 100% recht. Ich glaube, die Verantwortung steigt. Vor allen Dingen, also ich denke gerade auch generell, was eine politische Bildung betrifft oder die Vermittlung, zum Beispiel, ne, jetzt spreche ich mal wieder aus der Position für die Kommunalpolitik, die ist extrem kompliziert. Die ist wirklich kompliziert. Also für mich ist sie manchmal komplizierter nachzuvollziehen als auf Bundesebene. Und ich finde, das könnte auch regelmäßig aufgegriffen werden, zum Beispiel indem man auch transparent macht, was in so Gemeinderatssitzungen passiert oder wie ist eine Debattenkultur innerhalb der Gemeinderatssitzung und was ist wiederum eine demokratische Debattenkultur. Die ist nämlich oft nicht existent oder das Wissen ist vielleicht auch nicht vorhanden. Und da, finde ich, greift natürlich der demokratische Anspruch an den Lokaljournalismus, um vielleicht das Thema zu verbinden. Also ist jetzt ganz abstrakt gedacht. Es gibt Vorkommnisse in den Gemeinderatssitzungen, wie zum Beispiel häufen sich Störungen an oder es wird sich angeschrien oder Menschen steigen aus ihrem Ehrenamt, weil sie das nicht aushalten, die Debattenkultur. Wie kann man das aufgreifen? Man kann natürlich sagen, okay, hier ist gespalten und alle streiten sich, aber man kann auch vor allem über demokratische Debattenkultur sprechen, was das eigentlich bedeutet.
Damit habt ihr ja gerade ganz am Ende auch einen Aspekt angesprochen, den wir auch vorhin schon so ein bisschen in der Collage gehört haben und der auch, wenn das Mikro jetzt vielleicht aus war, an der einen oder anderen Stelle mehr auch noch gefallen ist. Diese Verrohung der Debatte vielleicht, die Verrohung im Umgang miteinander und auch einfach die vielleicht Gefahr, die es an der einen oder anderen Stelle bedeutet. Das wird später in diesem Podcast auch nochmal zum Thema werden und das haben wir auch schon in der Collage gehört. Denn der Vorteil natürlich, und das habt ihr ja in dem Interview auch gerade so ein bisschen thematisiert und rausgearbeitet, ist natürlich, dass wir gerade momentan alle gemeinsam eine Aufgabe haben. Wir haben unfassbar schwierige Zeiten, in denen es auch ja, einfach eine verantwortungsvolle, selbstbewusste Berichterstattung braucht. Es braucht das Ehrenamt in der Kommunalpolitik etc. etc. Aber ich finde, was wir durchaus an dieser Stelle nochmal betonen dürfen und müssen, ist auch einfach, dass es gerade für jüngere Leute, für vielleicht non-binäre Leute, für queere KollegInnen, für Menschen mit einem Migrationshintergrund, mit einem Glauben, den man ihnen vielleicht auch aufgrund ihrer Kleidung oder Glaubenssymbole auch einfach ansieht, solche Dinge spielen auch mit in die Entscheidung rein, wie lange und ob man überhaupt in den lokalen Regionaljournalismus gehen kann. Es kamen ja vor kurzem gerade die Zahlen raus zu den Gewalttaten gegen Reporterinnen und Reportern im Jahr 2024 von Reporter ohne Grenzen. Und man muss sagen, dass sich innerhalb von einem Jahr die gemeldeten Vorfälle, die überprüften Vorfälle von Reporter ohne Grenzen verdoppelt haben. Also von 2023, da waren es noch 41, inzwischen reden wir von 89 Attacken.
Das stimmt. Auf der anderen Seite möchte ich die Gewichtung da aber auch nicht so groß machen. Also, bitte verstehen mich nicht falsch, jeder Fall, wo ein Journalist oder wer auch immer körperlich angegangen wird oder natürlich auch beleidigt wird, beschimpft wird, online diffamiert wird, Doxing, was es da nicht alles gibt, das ist natürlich absolut zu verurteilen und geht gar nicht. Aber ich glaube, die dramatischen, akut schlimmen Fälle, die halten sich dann doch eher noch in Grenzen. Und ich finde, das sollte erstmal deshalb auch niemanden abschrecken, ne, in den Lokaljournalismus zu gehen. Sag ich jetzt als weiser Mann, I know. Die Angst ist da bei anderen Leuten vielleicht nochmal deutlich größer. Aber wie gesagt, ich glaube, das muss erstmal niemanden abschrecken, zumal ich schon auch glaube, und auch da haben wir drüber gesprochen, es viele Häuser gibt, die das natürlich auch auf dem Schirm haben, und da auch sich gegenseitig schützen und unterstützen. Was darüber aber aus diesem Gespräch bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist die Sache, dass der Lokaljournalismus eine unfassbare Aufgabe, eine Bürde da auf sich trägt, unsere Demokratie da auch im Kleinen zu schützen, das jeden Tag zu tun und eben auch mit dieser komplizierten politischen Lage im Lokalen, wie Lucy das ja auch gesagt hat, das durchschaubar zu machen, ne, und das so aufzubereiten, dass man irgendwie auf der einen Seite natürlich Meinungen abbilden will, auf der anderen Seite natürlich aber rechte Strömungen vielleicht auch nicht zu groß machen darf. Das ist einfach sehr kompliziert. Und da habe ich mich dann gefragt, weil Lucy ja auch meinte, dafür braucht es auch Veränderungen, ne? Dafür braucht es auch Innovation. Und ich habe mich gefragt, kann der Lokaljournalismus das überhaupt leisten? Kann der Lokaljournalismus ja, kann der noch innovativ sein? Das ist ja auch auf der anderen Seite wiederum wichtig für junge angehende Journos, zumindest für viele, die haben ja oft auch Bock auf Innovation, wollen ihre eigenen Gedanken aus ihrer Bubble, aus ihrer Generation da auch mit reintragen und Dinge ausprobieren. Und um da einen besseren Einblick zu bekommen, habe ich mit Jonathan Sachse gesprochen. Das ist zum einen einer der Gründer von Korrektiv und gleichzeitig der Leiter von Korrektiv Lokal. Das ist ein Zusammenschluss von Lokaljournalistinnen aus ganz Deutschland, die grob gesagt gegenseitig von Recherchen partizipieren und so auch große Lokalrecherchen möglich machen. Und Jonathan habe ich gefragt, wie steht es eigentlich um den Lokaljournalismus? Weil ich sehe da erstmal eine Menge Probleme, eine Menge Hürden, die diese Innovationskraft und diese Power, die es braucht, ja, ein bisschen erschweren.
Ganz konkret machen, ne? Wir erleben wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir erleben natürlich auch geringere Reichweiten als jetzt bei den bundesdeutschen Blättern quasi. Wir erleben aber natürlich auch Anfeindungen gegen Journalistinnen, auch ganz extrem im Lokalen. Gleichzeitig eine extrem große Verantwortung bei dann doch verhältnismäßig schlechterer Bezahlung, weil auch weniger finanzielles Volumen einfach da ist. Wie hat sich da die Situation im Lokaljournalismus in den letzten Jahren verändert?
Ja, du nennst total viele Beispiele schon, was sich quasi alles nochmal verstärkt hat und verändert hat. Ich finde, dazu gehört noch, dass es insgesamt ja immer weniger Lokalmedien in Deutschland gibt. Und das total gefährliche Trend ist, wenn wir in die USA gucken, wo es wirklich ganz wenig Lokaljournalismus nur noch gibt. Das hat einfach ganz schwierige Folgen für unsere Gesellschaft, wenn Leute sich irgendwie vor Ort lokal nicht mehr informiert werden. Und dann, genau, gibt es quasi die ganzen Herausforderungen, die wir die ganze Zeit um uns herum haben, in unserem Arbeitsleben und dann noch das ganze Globale und die Krisen. Ich schaue da immer so drauf, dass ich denke, man kann da auch eine tolle Motivation gerade als junge Person draus ziehen. Weil du schon im Lokaljournalismus aus meiner Sicht immer noch extrem was bewirken kannst, auch im Vergleich zu anderen Medienhäusern. Also ich finde es manchmal zu einfach dann gesagt, dass man irgendwie sagt, der Lokaljournalismus, da ist das Problem, ist nicht der richtige Ort für dich. Weil wenn du irgendwie wirken willst als Journalist, als Journalistin, dann im Lokalen. Also da hast du die Möglichkeit, mit den Leuten wirklich direkt im Gespräch zu sein, dir auch einfach neue Begegnungsformate zu überlegen, die andere vielleicht künstlich aufbauen müssen. Dann machen die irgendwelche Tournees durch Städte und große Vorlesungen und Crime-Podcast-Formate, wo irgendwelche bestimmten Zielgruppen dann im Publikum sitzen. Und im Lokalen kannst du es halt jeden Tag einfach erleben. Und daraus kann man noch eine totale Energie ziehen. Und trotzdem sind natürlich die anderen Probleme da. Ich will die jetzt nicht kleinreden, ne? Ich bin jetzt kein PR-Sprecher, aber so sehe ich das Ganze. Ich glaube, man kann erstmal, man muss ja, wenn man sich für einen Arbeitsweg entscheidet, muss man, finde ich, erstmal sich für eine Sache entscheiden, die man, ich brauche mal was Gesellschaftliches, wo ich einfach Bock drauf habe, wo ich denke, ich kann irgendwie was bewirken, und das hast du auf jeden Fall im Lokaljournalismus.
Gleichzeitig ist ja diese Frage, ob dieses Wirken überhaupt noch möglich ist, wenn gleichzeitig, und das haben wir ja gerade auch in den Memes gesehen, offensichtlich da von den Verlagen ausgehend ein krass...
Da kurzer Einschub, die TeilnehmerInnen dieser Konferenz hatten Möglichkeiten, ich sag mal so, ihren Frust über ihre Arbeit im Lokalen in Memes auszudrücken. Deshalb habe ich hier diese Memes erwähnt.
Krasser finanzieller Druck ja einfach auch dahinter steht. Und wie schaut dann dieses Wirken da heutzutage aus? Also ist das schon noch in normalem Stil möglich, oder war das vor 10 Jahren noch besser?
Ja, total. Ich glaube, das ist genau der Clash. Also gerade wenn man überlegt, was möchte ich eigentlich machen und wie sieht meine Realität in meinem Arbeitsleben aus? Und das ist bei einigen größeren Verlagen echt problematisch im Lokaljournalismus. Gerade die großen Verlage, also ich denke jetzt an einen Verlag, der feiert jetzt auch noch einen selbst ausgerufenen Tag des Lokaljournalismus Mitte Mai, das ist der Ippen Verlag, zu denen ja wirklich viele Lokalmedien gehören, die irgendwo in dieser Einladung auch geschrieben haben, uns ist Recherche wichtig, und das ist bestimmt auch vielen Reporterinnen irgendwie im Haus wichtig und auch einigen an den Chefredaktionen, aber das ist für mich so ein Beispielverlag, den ich erstmal mit viel Skepsis sozusagen von außen betrachte. Nicht die Leute, die die Geschichte umsetzen, sondern wirklich so aus von Verlagsstrukturen, Führungsstrukturen erstmal, weil da genau diese Probleme zusammenkommen mit wirklich maximal auf Reichweite setzen und zumindest so, was ich von den Leuten höre, wir sind ja auch, ich habe auch mit einigen Leuten sozusagen direkten Kontakt, die dann quasi Geschichten machen, einfach wenig Zeit, um irgendwie auf für Recherche, für längere Geschichten irgendwelche Zielvorgaben. Und dass, wenn dieser Clash aufeinander trifft, das, was man eigentlich machen möchte und warum man diesen Job gewählt hat, und dann kommt quasi dieses, in dem Fall wirklich nur noch auf Reichweiten getriebene, dann ist man, glaube ich, schnell echt unzufrieden und überlegt auch, den Job zu wechseln. Und das liegt total bei den Verlagen, die Verantwortung. Da will ich überhaupt nichts schönreden. Die müssen sich verändern.
Unpopular Opinion. Scheiß mal auf Innovation. Oh Gott, Luca, ich nehme heute deine Rolle ein. Nein, aber wirklich, scheiß mal so ein bisschen auf Innovation. Die ist wichtig und so weiter. Aber ehrlicherweise, dafür gibt es auch einfach wirklich ausgebildete ExpertInnen, FormatentwicklerInnen, Unternehmensberatung und hast du alles nicht gesehen. Und gib mal den Leuten wieder ein bisschen mehr Zeit einfach für die tatsächliche Recherche von Geschichten. Also ich finde, an so vielen Stellen benutzen wir Innovation und neue Formate etc. auch einfach als Schlagworte, um irgendwas interessant zu gestalten, wo eigentlich gar nicht, und das höre ich von vielen Lokalredaktionen, wo eigentlich gar nicht genug Luft ist, genügend Freiraum und auch genügend Vertrauen, auch in jüngere KollegInnen, einfach mal zu recherchieren und mal länger an einer Sache dran zu bleiben. Also klar, die Verpackung muss stimmen und es braucht neue Plattformen und viele Verlage müssen überlegen, wie sie sich nach außen hin präsentieren und keine Ahnung, wie wichtig Papier in 2 Jahren noch ist. Das alles ja. Aber gerade bei JournalistInnen, die das Ganze aufgrund dieser ganzen Überzeugung, Demokratie stützen und schützen etc. all das machen, da heißt es doch eigentlich ran an den Speck und da mal richtig tief eintauchen in die Themen. Und ich glaube, das würde viele Jüngere, und das, den Eindruck hatte ich auch, als ich mich mit Ihnen unterhalten habe bei der Konferenz, das würde viele viel mehr beruhigen, als zu wissen, dass sie, wenn sie möchten, einen TikTok-Kanal für ihren Verlag eröffnen können.
Ja, ich glaube, hier geht es nicht darum, einen TikTok-Kanal zu eröffnen, sondern ich glaube, es geht hier darum, wie schaffe ich es, wieder die Leute zu erreichen,
genau, die verloren haben. Das habe ich schon verstanden. Also, aber meine Antwort darauf ist, mehr Recherche an einigen Stellen und nicht unbedingt neue Geschäftsmodelle. Die brauchen sie, wie gesagt, auch. Aber sehr häufig habe ich das Gefühl, und das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, dass das natürlich auch dann immer das ist, was die junge Generation begeistert. Und dem würde ich in Teilen widersprechen.
Lass uns mal weiterhören, wir kommen gleich auf ein Beispiel.
Dann schieben wir das Ökonomische nochmal auf Seite. Mhm. Und dann würde ich gerne mit dir auch nochmal über diesen politischen Wandel, den wir in Deutschland erleben. Und da stelle ich jetzt auch einfach mal in den Raum, widersprich mir da gerne, aber da hat der Lokaljournalismus ja eine unfassbare Verantwortung, weil er natürlich, genauso wie LokalpolitikerInnen, eine unfassbare Verantwortung da haben, die Themen beackert, die Leute vor Ort wirklich direkt betreffen und nicht über 5 Ecken, weil der Bundeshaushalt das und das entschieden hat. Ne? Das ist ja nicht so unmittelbar quasi. Hat sich da die Verantwortung des Lokaljournalismus verändert in den letzten Jahren und wenn ja, in welche Richtung?
Die Verantwortung, würde ich sagen, dass wir quasi den Mächtigen auf die Finger schauen und das im Lokalen genauso wie quasi bei großen Medienhäusern, das ist gleich geblieben, aber das Spielfeld hat sich verändert. Die eine große Veränderung ist, glaube ich, einfach, dass es weniger Lokalmedien gibt und du in der Regel eine Monopolsituation hast als Lokalmedium. Nehmen wir mal so ein paar Großstädte raus, aber in der Fläche, auf dem Land, in kleineren Städten, hast du in der Regel nur noch einen Lokalmedium, so einer klassischen Online-Print-Landschaft zumindest, dann kann es immer noch Radio geben und andere Sachen, ja, klar. Genau. Und dadurch hast du halt nochmal eine besondere Verantwortung, dass du dem auch irgendwie gerecht wirst. Und dann hast du ein Problem, wenn du das, also Mecklenburg-Vorpommern ist so ein Beispiel, da gibt es auf der Fläche nur ein Lokalmedium, beobachte ich sehr genau, weil das so ein bisschen meine zweite Heimat ist. Und die, finde ich, werden genau der Verantwortung nicht gerecht und bieten dann auch den extremen Positionen, den politischen Positionen, vor allen Dingen von der AfD, eine große Bühne ohne Einordnung und große Interviews mit nicht wirklichen Fragen, sondern Einladungen, die Position sozusagen zu vertreten. Und dann hast du, wenn du dir das dann überlegst, was kriegen die Leute in ihrem Alltag an Informationen, dann kriegen die plötzlich ganz einseitige Informationen einfach im ganzen Bundesland, immer die ganzen Küstenregionen und Großstädte Mecklenburg-Vorpommern mal kurz weggerechnet, aber es sind echt, es ist eine riesige Fläche. Und das ist richtig problematisch für das große Bild Demokratie und Gesellschaft und die wenigen, die sozusagen dann noch erreicht werden von den Lokalmedien, die werden auch noch in Teilen dann einseitig informiert und das kann Auswirkungen haben.
Und da ja dann das Dilemma, dass du natürlich, wenn sich das Spielfeld verändert, du dich vielleicht auch mit deinen Formaten anpassen musst, ne, um Leute, die du vielleicht auch nicht mehr erreichst, auch wieder zu erreichen. Gleichzeitig hast du ja aber das Problem, dass jedes Mal, wenn du wieder, das sind wir wieder bei Trial and Error, also wenn du einen Fail hinlegst mit einem neuen Format, natürlich direkt von den Leuten, die dich eh scheiße finden, die du eigentlich vielleicht auch wieder zurückholen willst, zu dir, dass du die natürlich noch weiter von dir wegbringst. Also ich spüre da so ein Spannungsfeld, ne? Würdest du sagen, es braucht aber die Innovationen, um in diesem heutigen Spielfeld gut und mit Wirkung mitzuspielen? Und setzen die Lokalzeitungen, die Lokalredaktion das auch um?
Ja, also ich glaube, die braucht es total. Und wenn du Innovationen ernst meinst, dann bedeutet ja, dass du mehrmals scheiterst und das vierte oder fünfte Mal klappt dann vielleicht.
Ja, eben, genau.
Also sonst sind Innovationen nicht möglich, wenn der Spielraum nicht da ist. Also musst du eine gute Idee haben und erstmal überzeugen, das schon, aber das Praxis, der Praxistest, der darf jedes Mal scheitern, eine gewisse Anzahl zumindest. Ja. Das erlebe ich jetzt nicht so in der großen breiten Fläche. Ich glaube, da werden zu schnell Schlussfolgerungen gezogen. Und dann wird zu schnell geguckt, was bringt uns das für Einnahmen und keine Ahnung, die Klicks waren doch nicht genug und sowas. Ich rede nicht über alle Verlage gleichzeitig, es geht gar nicht, die sind auch zu unterschiedlich. Es sind ja auch noch viele ganz kleine dabei und neu gegründete Lokalmedien und so. Also es sind schon sehr unterschiedliche Sachen. Aber so das große Bild von weit weg, die großen Verlage, da würde ich jetzt sagen, die, wie halt große Häuser sind, die sind quasi nicht so innovationsfreudig. Und spannender ist der Blick gerade auf die kleinen Einrichtungen. Das kann auch Mischung sein aus klassischen Tagungszeitungshäusern. Ich hatte erst vor kurzem quasi zwei Häuser erlebt, die sich jetzt fusioniert haben, wo es eigentlich private Eigentümer gab, die aufgeschluckt werden sollten von großen Verlagen und sich einfach entschlossen haben, dann haben die Verleger von mir miteinander geredet, komm, wir verbinden uns und werden dann ein starker Verbund, der aber quasi wirkungsmächtiger ist und mehr ausprobiert. Das finde ich ein schönes Beispiel. Und dann gibt es die ganz neu gegründeten, gar nicht nur Korrektiv, jetzt ganz aktuell ist ja Lindau zum Beispiel am Bodensee, hat sich Kolumna gegründet, nachdem auf der anderen Seite des Bodensees in Konstanz Carla sich vorher schon gegründet hatte, gibt es Kolumna jetzt auf der anderen Seite, die auch mit Crowdfunding quasi jetzt erstmal sich finanziert haben zum Start und die probieren jetzt ganz viel aus. Die sind jetzt genauso welche, die ein Jahr lang Experimente machen und dann müssen sie den Übergang natürlich hinbekommen, dass sie sich auch finanzieren können, sonst ist dann wieder Schluss, das wäre schade. Da können wir ja alle hingucken und das beobachten, davon dann auch gute Schlüsse ableiten für eigene Sachen.
Das wäre jetzt auch meine Hoffnung so, ne? Also auch, dass ihr mit eurem Projekt in Gelsenkirchen erfolgreich werdet. Erstmal für euch wäre das natürlich schön und wichtig, für die Gesellschaft dort wahrscheinlich auch. Aber dass dann wenigstens durch solche Projekte dann auch wieder diese großen Lokalhäuser sich das angucken, sehen, das funktioniert und dann ja auch gerne abschreiben können, um dann ähnliche Projekte bei sich umzusetzen. Wahrscheinlich braucht es das, damit Investoren, damit die Leute, die Ausschüttungen am Ende bekommen, da dann vielleicht auch überzeugt sind.
Und da auch nochmal eingehakt, auch zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast. Ich fand deine Aussage da eigentlich ganz interessant. Ich wollte das noch kurz abwarten, aber du sprichst ja genau dieses Problem an, ne, und diese Frage, haben die Lokaljournalistinnen überhaupt Zeit für Innovationen oder müssen sie sich eigentlich auf Recherchen und gute Recherchen und genau das auch fokussieren, weil es eben 11:55 ist und wir darüber punkten müssen und auch natürlich aus wirtschaftlicher Sicht uns darauf auch fokussieren müssen, weil die Gelder nicht da sind und auf der anderen Seite sagt Jonathan ja auch, nee, die Innovation braucht's, das ist ganz, ganz wichtig. Und was damit auch nochmal gemeint ist, noch so ein anderes Beispiel neben dem, was er da gerade gesagt hat, ne, welche gerade kleineren Blätter da gerade viel ausprobieren oder Startups was ausprobieren. Korrektiv Lokal selbst ist gerade dabei, in Gelsenkirchen eine Lokalredaktion aufzubauen. Und sie haben dafür, oder sind gerade dabei, da ein Café für aufzubauen. Ach, ein Café, cool, wo jeder reingehen kann, was ganz normaler Kaffeebetrieb ist und dort arbeitet aber dann auch die Redaktion, ja, und kommt natürlich so auch nochmal mit Menschen in Kontakt und hoffentlich auch mit einer sehr, sehr heterogenen Masse an Menschen. Und ich finde das cool, dass es solche Ansätze gibt, weil wie ich ja gerade auch gesagt habe, ne, ich hoffe, dass sich dann eben die größeren Verleger, die mit den Vorstandsvorsitzenden, dass die dann sehen, ach guck mal, da funktionieren Dinge, das nehmen wir uns jetzt und bauen das ab. Ich glaube aber, wenn du junger, angehender Journo bist, ist es einfach ganz wichtig, wenn du ins Lokale willst und Bock hast auf Innovation und auch Bock hast auf diesen Demokratieauftrag, dass du schon auch dir selber anguckst, welche Redaktion, welche Zeitung, genau, welches Medienhaus macht da wie viel. Weil ich glaube, es gibt da schon welche, die haben da keinen Bock drauf, weil sie eher die Kohle zusammenhalten wollen, ne? Und die Ausschüttungen am Ende des Jahres müssen ja trotzdem noch laufen.
Das sollte vorhin auch gar kein Plädoyer gegen die Innovation sein. In einer idealen Welt kann man ja sowieso, ne? Hast du keine Ahnung, du hast deine Pflichtarbeitszeit sozusagen, wo die Pflichttermine auch abgedeckt werden müssen, die Pflichtberichte auch in Leitmedien, egal ob öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich, egal ob Fernsehen oder Radio oder Print oder online, überall gibt es die Aufgaben und die Berichte, die du nicht unbedingt machen möchtest. Nicht jeder, die wenigsten von uns, denke ich, in der Branche, setzen sich morgens hin, überlegen sich, ach, was möchte ich denn heute machen und machen dann ihren Herzensbericht. Natürlich gibt es Pflichtaufträge und natürlich gibt es die Sachen, die einfach abgearbeitet werden müssen. Und am besten in einer idealen Welt ist es eben eine gute Balance zwischen Innovation, Recherche, Investigation für die, die das möchten und dann eben aber auch natürlich die Pflichtaufgaben, die einfach gerade bei der tagesaktuellen Presse einfach abgedeckt werden müssen. Das ist natürlich dann das Ideal. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du nochmal sagst, nicht jeder Verlag ist so wie der andere von Region zu Region, je nach Mantelredaktion, je nach zusammengelegten Verlagen und so weiter, auch einfach nach einem Konkurrenzdenken vielleicht in der Region, kann das einfach extrem unterschiedlich sein. Und wir haben ja auch schon in ein paar Folgen dann zum Beispiel PersonalerInnen gehört, die das Ganze dann für uns nochmal eingeordnet haben und die gezeigt haben, hey, wir sind da irgendwie vorne mit dabei, wir hören uns das an, wir haben gute Programme, um Leute auszubilden und in anderen ist das halt nicht so.
Wenn wir jetzt aber trotzdem feststellen, dass es im Lokaljournalismus dann doch gerade bezogen auf junge Leute diverse Probleme gibt, ökonomischer Natur, was Innovationen angeht, das, was wir eben gerade besprochen haben. Warum glaubst du, gehen dann trotzdem noch junge Journos zu lokalen Medien? Weil ich bin ehrlich, ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf. So.
Ja, ich glaube, da bin ich am Anfang sozusagen bei der Entscheidung, wo möchte man irgendwie wirken kann gestalten und das ist in Lokalmedien weiterhin so. Also hier auf der Konferenz sind ja wirklich viele junge Leute, also deutlich mehr Jüngere als quasi Ältere. Ich weiß nicht, ob alle da so denken, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, von wegen, das ist ja toll, da kann ich ganz viel bewirken. Ich glaube aber, also eine Sache ist ja, du wirst in irgendwelchen Städten groß, studierst dann vielleicht noch woanders, wenn du ein Studium machst. Und dann guckst du dich ja oft auch erstmal in dem Raum um und willst ja nicht, ist ja auch gut, nicht alle wollen irgendwie nach Berlin oder Köln oder Hamburg dann ziehen. Und dann bist du ja schnell wieder bei den Lokalmedien. Dann hast du, glaube ich, so eine Phase von mehreren Jahren, wo du die Leute überzeugen musst, dass die Wahl klug war und sie dann auch irgendwie wirken können und nicht dann enttäuscht weiterziehen oder überlastet sind. Also die Verantwortung, da muss man immer wieder dran ändern. Ich will nochmal an einer Stelle sagen, weil das vielleicht, wenn ich jetzt so drüber rede, auch falsch rüberkommt. Ich finde auch hier sind ja auch mehrere Leute dabei, die auch Chefredakteure sind und so, die ich total innovationsfreudig erlebe, aus wirklich ganz großen Häusern, wo man vielleicht von weit weg mal denkt, oh, das ist ja aber hier ein klassisches Tageszeitungshaus, wenig Veränderung. Wenn man sich mit dem mal hier so eine Stunde hinsetzt und hört, die arbeiten seit Jahren mit sonst was für Fleiß daran, irgendwie das ganze Haus einfach von Print zu Online zu bringen, mit ewig vielen Strukturen und Veränderungen und müssen ganz viele Leute mitnehmen, die schon seit 30, 40 Jahren da ihre Arbeit machen, ihre gute Arbeit machen, die plötzlich sie mitnehmen müssen auf dieser Reise und dann ganz junge Leute mit einem ganz anderen Drive da reinkommen. Und da habe ich auch totalen Respekt vor. Ich will nicht, dass das quasi hier in unserem Gespräch falsch rüberkommt. Sie betone ich es nochmal so. Weil das ist ein Riesenjob. Also wenn denen das gelingt, das sind ja genau die ganz großen Veränderungen bewirken können.
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der Hamburg Media School. Wir wissen aus den Zahlen. Uns hören ja nicht nur Leute, die gerade noch im Studium sind und ihre ersten Schritte in die Medienbranche vor sich haben, sondern uns hören auch Leute, die schon eine Weile dabei sind. Und für genau euch haben wir jetzt was. Man lernt nie aus. Und das bedeutet auch, dass ein berufsbegleitender Masterstudiengang in der sich rasend schnell entwickelnden Medienbranche doch eine ziemlich gute Idee ist. Vor allem, wenn dich der Studiengang auf die Zukunft vorbereitet. Genau das macht der berufsbegleitende Master Digitaler Journalismus der Hamburg Media School. Dort lernst du, den Journalismus neu zu denken und bereitest dich eben gezielt auf die digitale Zukunft des Journalismus vor. Und das Ganze mit praxisorientierten Inhalten, die du direkt in deinem Redaktionsalltag anwenden kannst. Vermittelt von Expertinnen aus der Praxis. Je nach deiner Vorerfahrung kannst du aus zwei Vertiefungen wählen. Entweder A, redaktionelle Produktion für VolontärInnen oder NachwuchsjournalistInnen oder aber redaktionelles Management für die eher erfahrenen JournalistInnen und Nachwuchsführungskräfte mit Fokus auf Management und Führungskompetenzen. Start des nächsten Jahrgangs ist im Herbst 2025 und Achtung, schnell sein lohnt sich. Aktuell läuft die Spring Admission. Wenn du dich bis zum 15. Mai 2025 bewirbst, kannst du dir frühzeitig einen Studienplatz für den Start im Herbst 2025 sichern und 1200 Euro auf die Studiengebühren sparen. Jetzt informieren und bewerben unter www.hamburgmediaschool.com/dj. Der Link ist natürlich unten in den Shownotes und ich sage es jedes Jahr erneut, dabei sein lohnt sich sehr. Wir wünschen euch jetzt schon ganz viel Erfolg. Stand jetzt würde ich sagen, junge Leute, geht auf jeden Fall in den Lokaljournalismus, aber nur, wenn man wirklich auch diesen krassen Willen hat, sich diese Aufgaben anzunehmen, ne, und dieser direkten Wirkung. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das auch wirklich geil ist, ne. Das, ich finde, das kann auch, wie Jonathan auch gesagt hat, das kann auch ein Ansporn sein, das kann eine krasse Chance sein, und es kann, glaube ich, schon auch wirklich unfassbar erfüllend sein. Und auf der anderen Seite muss man sich aber, glaube ich, dieser Dinge bewusst sein, ne? Also, dass es natürlich auch da immer schwieriger wird und dass man eine unfassbare Verantwortung hat, für ganz, ganz viel und nicht zuletzt eben auch für unsere Demokratie und gleichzeitig natürlich auch, aber das betrifft nicht nur die Leute im Lokalen, da vielleicht nochmal einen Ticken mehr, die wirtschaftliche Faktoren und die Freiheiten, die man dadurch hat, schwieriger werden. Und ich befürchte, das hört in den nächsten Jahren noch nicht auf, sondern das wird auch eher mehr werden.
Ich glaube, wo sich auch die meisten, sowohl wir als auch jetzt hier die ZuhörerInnen da draußen, ihr da draußen, als auch die Teilnehmenden der Konferenz ja einig sind, ist, es braucht den Nachwuchs in den lokalen und regionalen Medien. Es kann natürlich auch so viele Vorteile, Stichwort Wohnort, niedrigere Lebenskosten, Rückzug in die Region, wo man herkommt oder auch einfach so eine schöne Region sich aussuchen. Keine Ahnung, Spreewald oder so, Schwarzwald, ich weiß nicht, was schön ist. Du verstehst, was ich meine. Also man hat da natürlich auch so viele Möglichkeiten, um eben nicht in den Medienhauptstädten zu wohnen. Ich glaube aber, es ist ein Prozess, da würde ich dir zustimmen, den man deutlich reflektierter und vielleicht auch langfristiger in der Entscheidung angehen muss, zumindest wenn es dann um die mittelfristigen Karriereziele geht. Ein Volo in der Lokalredaktion oder in der Regionalzeitung zu machen, das wird ja von ungefähr jeder zweiten Führungsperson empfohlen, weil du dort halt wirklich das Handwerk auch einfach mal richtig ballerst. Das habe ich damals auch in meinen Stationen gelernt. Du hast so einen Druck, unter dem du manchmal arbeiten musst, du musst einfach abliefern, du lernst schnell zu schreiben, gerade im Tagesaktuellen und so weiter. Ich glaube, da geht ganz, ganz viel und es ist eine super Zeit, um was zu lernen. Die Frage ist ja dann nur, ob du dich dann dort dauerhaft so entfalten kannst und ob du das auch dauerhaft mit all der Verantwortung und all den Rahmenumständen durchstehen kannst. Und das wollten wir ja auch tatsächlich von jemandem wissen, der jetzt auch schon mit ein bisschen mehr Erfahrung dort arbeitet. Und auf der Suche nach der richtigen Person dafür ist mir, als ich mir so anguckt habe, wer alles zu der Konferenz geht, ist mir Ilja ins Auge gestochen. Ilja Regier hat studiert, er hat ein Volo gemacht, er hat jahrelang als Online-Redakteur und auch Reporter im Ausland gearbeitet. Er war in Russland, in der Ukraine, in Belarus und auch in Moldau. Und dann kam für ihn alles ganz anders. Und jetzt ist er wieder im Lokalen beim Mindener Tageblatt und hat dort, so sagt er es, seine berufliche Erfüllung gefunden. Ich habe mich gefragt, wie das zusammenpasst. Also wenn man all das gesehen hat und so eher Richtung Kriegs- und Krisengebiete unterwegs war, wie das dann wieder mit dem Lokalen zusammenpasst. Und das hat mir auch noch mal ein bisschen gezeigt, dass die Entscheidungen vielleicht auch manchmal für einen vielleicht ein bisschen getroffen werden und dass man da aber ganz, ganz viel draus machen kann.
Du bist Reporter heute im Lokalen, früher auch international unterwegs. Ist das dein Traumjob? Hättest du gedacht, dass du das mal machen würdest?
Also der Weg, den ich so gegangen bin, der hat sich so früh abgezeichnet. Ich wollte eigentlich schon recht früh im Journalismus was machen. Ich habe am Anfang, so die ersten Schritte waren tatsächlich so im Musikjournalismus. Da gab es früher ganz viele Hip-Hop-Portale noch. Die gibt es, glaube ich, alle gar nicht mehr. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt, Rezensionen geschrieben zu Alben, Konzertberichte, Interviews und so weiter. Habe danach im Lokalsport gearbeitet, also als Freier, so während des Studiums. Habe dann ein Volontariat gemacht nach dem Master beim Minder Tageblatt. Hatte ich aber die Möglichkeit, mehrmals im Ausland was zu machen. Also ich war in der Ukraine, in Russland unterwegs, vor der Fußball-WM, in der Republik Moldau für eine Recherche. Und habe daraus auch immer so Stücke gemacht, die man damals im Mantel platzieren konnte. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, das gefällt mir echt cool, unterwegs zu sein. So Auslandsjournalismus, das wär's. Und dann kam Corona. Und ich habe mir eigentlich so gedacht, ja, ziehst du mal nach Berlin und guckst, netzwerkst ein bisschen und dann fährst du ein bisschen rum im Ausland und sammelst so Geschichten ein. Daraus ist nichts geworden, aber ich bin da jetzt irgendwie nicht böse drum oder so. Sondern ich glaube, im Lokaljournalismus ist unheimlich viel möglich. Das hat so ein nach wie vor, glaube ich, so öffentlich so einen negativen Touch. Ja. Aber wenn man sich die heutigen Ausgaben anschaut, die haben ja nichts mehr zu tun mit diesem Klischee, so von wegen Rassenzüchterverein, Schützenfest oder sowas. Sowas ist ja komplett verschwunden aus den Lokalzeitungen oder zumindest aus unserer. Und da gibt es unheimlich spannende Themenbereiche, die ansonsten niemand bearbeiten würde. Und man kann auch durchaus investigativ arbeiten. Das machen wir tatsächlich häufig. Und deswegen glaube ich schon, klar, also wenn man jetzt abends irgendwo ist, ne? Und man sagt ja, man ist Journalist und so, dann denken so die meisten so, ja, okay, vielleicht irgendwie RTL, ARD, ZDF oder so, oder Spiegel, Stern, was auch immer, Bild. Und dann sagt man so, ja, in der Tageblatt, dann denken sie sich alle so, ja, okay, so Dorfpresse, so, ne?
Hat es dann vielleicht trotzdem, aber vielleicht auch gerade durch diese Außenwahrnehmung, auch durch das Reflektieren oder das Reflektieren müssen, durch solche Kommentare ein Umdenken bei dir gebraucht, zu sagen, ich bin gerne Lokalreporter, ich mache das gerne, das ist wichtig. Und ich muss nicht die großen Geschichten bei Stern, ZDF, ARD irgendwo machen?
Ich weiß nicht. Also wir machen auch große Geschichten. So ist
genau,
es
die eine Geschichte ist ja nicht größer oder kleiner als die andere. Aber das eine hat halt natürlich de facto eine größere Reichweite vielleicht als das andere, zumindest in absoluten Zahlen.
Genau, klar, die Reichweite ist vielleicht bei anderen größer, aber die Relevanz ist bei uns im Lokalen eben viel größer. Wir gucken ja jeden Tag, was läuft gut, was nicht, warum, überlegen uns was und so weiter und so fort. Und ich finde es erstaunlich, wie hoch unsere Werte inzwischen sind. Ja. Also wir haben nach wie vor eine Seite 3. Und dann sind jetzt so die absoluten Top-Geschichten, aber dass wir da irgendwie fast bei 3 Minuten Lesezeit sind. Ja. Und das müssen auch andere, also überregionale Titel erstmal schaffen.
Und ich finde, da hat Ilja etwas gesagt, so ganz nebenbei, so kurz mit einfließen lassen, nämlich nochmal die Relevanz der Geschichten versus vielleicht die Reichweite versus die Klicks. Das mag vielleicht in den absoluten Zahlen nicht so krass sein, aber du und ich, wir kennen das ja auch. Selbst wenn man für öffentlich-rechtlich große Streaming-Portale, was auch immer arbeitet, da sind zum Ersten auch nicht alle Abrufe golden. Also das läuft auch nicht immer so super geil. Und zum anderen, durch diese direkte Anbindung an die Leute, an die Nähe zu allem, kannst du natürlich auch deinen Journalismus super gut nachjustieren. Du kannst super gut anpassen, du kannst auf Feedback ganz anders eingehen. Du kannst es direkt vielleicht nächste Woche besser machen, während andere, die halt bei größeren Publikationen arbeiten, da einfach ewig lange Prozesse, Redaktionskonferenzen und sonst irgendwas dazwischen liegen haben. Das finde ich ist auch ein häufig und auch von mir unterschätzter Vorteil, den man da einfach in so einem Verlag, in so einer Redaktion hat.
Und durch dieses Feedback kannst du ja auch Geschichten auch fortspinnen, ne, glaube ich, viel, viel einfacher so von Woche zu Woche, weil halt Feedback auch viel unmittelbarer kommt, viel direkter und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zuzuordnen ist, als wenn er jetzt
du weißt, unter
dem Spiegel-Post dann irgendwie 8000 Menschen schreiben, so, sondern da kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf geben, hier und da.
Andere
und kann
Qualität.
Sicherer sein, dass es jetzt vielleicht nicht immer sofort ein Bot ist. Und du erreichst die Leute wahrscheinlich auch viel einfacher dann.
Es melde sich der oder die Lokaljournalistin, die noch nie einen handgeschriebenen Leserbrief bekommen hat. Passiert vielleicht auch in größeren Redaktionen, aber ich würde vermuten, in kleineren häufiger.
Ja.
Welche Freiräume gibt es da für dich in dem Verlag und im, auch in dem Druck einfach, der vielleicht im Lokaljournalismus herrscht, da deine Geschichten umzusetzen?
Genau, es ist natürlich so, nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hey, ich bin die nächsten 3 Wochen raus, ich muss jetzt hier recherchieren und bitte nervt mich nicht, fragt mich an, ich bin hier in diesem Film gerade und mach das. So ist es halt nicht, weil wir sind immer noch ein Tagesmedium und da muss man eigentlich ja jeden Tag was liefern. Ja. Aber ich glaube, man kann sich das schon erarbeiten in der Redaktion, dass man diese Freiräume bekommt. Ja. Weil wenn man dann quasi irgendwann die Recherche präsentiert und man an den Zahlen auch ablesen kann, dass sie höhere Wellen geschlagen hat, dann bekommt man durchaus diese Freiräume.
Würdest du sagen, dass du dass hier der mentale Druck im Journalismus anders spürbar ist, als er jetzt vielleicht in einer Großstadt spürbar ist?
Also es gibt auf jeden Fall einen gewissen Druck, also je nachdem, welche Themen man bearbeitet. Das Problem ist im Lokalen ja, man kann den Protagonisten, über die man schreibt, vielleicht auch nicht so gut schreibt, sie vielleicht, warum auch immer, in ein nicht so gutes Licht drückt, kann man ja. Denen immer begegnen. Das passiert mir zum Beispiel auch häufig. Man weiß halt nicht so wirklich, wie die Leute reagieren. Also es sind halt echt unangenehme Situationen. Wenn man da irgendwie Kinderwagen schiebend lang geht und da kommt dir der AfD-Politiker mit seinem Kampfhund entgegen. Ja. Und dann denkt man sich, ja, was passiert jetzt, wenn er mich darauf anspricht oder so. Also genau. Und ich habe mir auch, also es ist bislang noch nie vorgekommen, aber ich habe mir halt überlegt, so wenn es mal so wäre, dann würde ich halt sagen, so ja, ich bin ja gerade privat so, wir können gerne am Montag drüber sprechen. Diesen Druck gibt es auf jeden Fall. Also, dass man halt einerseits sehr nah ist an den Bürgern, an den Lesern, andererseits, dass man aber auch bei kritischer Berichterstattung denen immer wieder begegnen kann.
Ja. Ja. Würdest du abschließend so ein bisschen als Fazit sagen, gibt es den richtigen Nährboden, um auch gerade jüngere Leute zurück vielleicht auch zu dem Lokal- und Regionaljournalismus zu holen?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das im Lokaljournalismus, dass das wie eine Spielwiese ist, also dass man da am Anfang auch sehr viel lernen kann. Also ich finde, also ich habe das ein bisschen bemerkt auch, wenn wir mal so Praktikanten haben bei uns, die jetzt so wenig Einblicke hatten in Lokalmedien, und dann merke ich schon, dass die manchmal so irgendwie rausgehen und also gar nicht wussten, wie wir arbeiten so, und dann schon so ein bisschen beeindruckt sind, so wie die Konferenzen ablaufen, wie so die interne Kommunikation ist, wie man an Themen rangeht. Ich glaube schon, dass sie das auch irgendwie so ein bisschen anfixen kann. So. Ich habe das zum Beispiel häufig, wenn ich jetzt wie hier in Erfurt bin, dass ich mir dann so die Lokalzeitungen aufmache und dann lese ich auch so, was die anderen Kollegen so machen. Oder wenn ich einfach mal, ich schaue mal manchmal, wenn ich Zeit habe, so was machen die anderen lokalen Kollegen so, dann gebe ich mal die Seiten ein und gucke so, was die so für Recherchen haben. Und ich finde das ehrlich gesagt schon echt beeindruckend, was zum Teil möglich ist.
Voll schön.
Oder?
Also ich finde, ich hab ohne Scheiß, als er das gerade gesagt hat, so, und dann gehen ja in meinem Kopf immer so Bilder so von der Sitzung, da habe ich gedacht, ja, ey, oh Mann, ey, würde ich auch gern mal so mal über die Schulter gucken, irgendwie mal so einen Tag.
Ich bin mir sicher, er heißt dich gerne bei sich willkommen.
Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein kleines Fazit auf unsere Frage, sollten junge Leute überhaupt noch in den Lokaljournalismus gehen? Solltest du in den Lokaljournalismus gehen? Also ja, ist die Antwort natürlich erstmal ja, weil man braucht
euch da. Prinzipiell sagen wir immer nicht nein bei so einer Frage auch.
Genau, nein, man braucht euch ja, aber selbst wenn man jetzt auch vielleicht nach dieser Folge nicht so richtig weiß, boah, ist das da mein Platz? Kann ich das da alles und so? Glaube ich, ist ja auf jeden Fall die Sache, geh da hin, mach da ein Praktikum, versuch da einen Voloplatz zu kriegen, zieh das mal 2 Jahre durch, entweder du guckst dann weiter, oder aber du merkst, boah, nee, bin ich ja genau für gemacht hier. Und das finde ich eigentlich nur richtig und wichtig.
Ich glaube auch, dass das ein nach wie vor, und wir wissen ja auch von PersonalerInnen, dass es inzwischen deutlich weniger Bewerbungen auf Volo-Plätze gibt. Das ist sicherlich in den meisten lokalen und regionalen Redaktionen der Fall, auch wenn wir es nur von ein paar bestätigt bekommen haben, immer mal wieder am Rande.
Ich glaube, es ist eine unfassbar weiterhin wichtige und legitime Art und Weise, in den Journalismus auch zu starten. Man kann sich da auch einfach erstmal langführen lassen, aber das haben wir auch jetzt schon mehrfach angesprochen, es kommt natürlich auch einfach drauf an, bei welcher Redaktion du am Ende landest, bei welchen Verlagen du am Ende bist. Und da muss man natürlich eine reflektierte Entscheidung treffen und sich dann vielleicht auch darüber informieren, wo ist es jetzt am besten, wo werden welche Seminare und Ausbildungsmöglichkeiten währenddessen dann angeboten etc. Weil natürlich gerade eben unter dem wirtschaftlichen Druck auch die Gefahr besteht, dass man dort als günstige Arbeitskraft eingebucht wird, eingecheckt wird. Das hören wir an allen Ecken und Enden natürlich auch, dass das mal passiert mit PraktikantInnen und so. Das ist eine Gefahr, die darf man nicht unterschätzen, aber ich glaube, da kann man selbstbewusst auch rausgehen und sich dann da eben ja einfach bewerben und versuchen, die beste Stelle für einen zu bekommen.
Ich habe auf jeden Fall gelernt heute und für mich die Frage beantwortet, warum sollen junge Menschen in den Lokaljournalismus gehen? Ich finde, für mich hat sie es gut beantwortet, warum müssen sie das? Ne? Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Die Arbeit da ist sehr, 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 sehr wichtig. Aber es ist für sie, glaube ich, auch sehr, sehr toll, A, aus dem Lernfaktor raus, das, was wir gerade noch besprochen haben, aber auch aus diesem Wirkungsfaktor raus. Ich glaube, das ist nämlich was sehr, sehr Schönes. Und das Gute ist ja auch immer, wenn man mal keinen Bock mehr hat, kann man auch meistens immer irgendwie gehen. Wenn man einigermaßen dabei gelernt hat, dann stehen einem auch andere Türen offen. So, ich glaube, das kann man ja auch einfach nochmal so mit dazu erwähnen.
Und wer mal wieder ein bisschen Motivation braucht und selbst mal wieder ein bisschen Lust auf Journalismus bekommen möchte, auch hier wieder ganz simples Learning, unabhängig von der Konferenz, nicht natürlich komplett, aber in Teilen zumindest, einfach mal wieder auf eine Veranstaltung gehen. Einfach mal wieder, wenn es geht, auf einen Workshop gehen, auf so eine Konferenz. In diesem Fall war es jetzt Korrektiv lokal. Aber ganz allgemein tut es einfach unfassbar gut, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und da einfach mal wieder ein bisschen Spirit mitzunehmen, weil dafür macht man es ja auch. Wir haben den ganzen lieben langen Tag alle genügend Stress und da einfach mal ein Wochenende inne zu halten und mal wieder auch über die schönen Seiten zu reden oder mal wieder Motivation zu sammeln, das ist auch einfach unfassbar wichtig. Und Luca, genau das habe ich getan. Ich habe Inspiration gesammelt für meinen Tipp der Woche, für meinen Technik-Tipp dieser Folge. Darf ich damit direkt anfangen oder hast du etwas, klar, was wichtiger nein, ist als das, was ich zu sagen habe?
Nö. Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Das müssen wir danach nochmal. Das müssen vielleicht auch andere einfach bewerten. Aber ich habe etwas herausgefunden im Rahmen dieser Produktion für diese Folge, was ich teilen möchte für alle, die dieses Tool benutzen. Ich habe noch eine kostenlose Alternative mitgebracht, denn keine Werbung, aber ich benutze unter anderem das Transkriptionstool Trint für um Interviews sowohl bildlich als auch einfach nur Audioformate zu verschriftlichen. Und ich arbeite dort sehr gerne mit der Highlight-Funktion. Und ich habe gelernt, in dieser etwas verknappten Produktionsphase auch, dass du damit inzwischen sogar schneiden kannst. Also du kannst dir dann deine eigene Story erstellen mit den gehighlighteten Zitaten und das Ganze kannst du dann einfach als Audiodatei sozusagen exportieren und hast dann einfach schon mal einen Rohschnitt, würde ich sagen. Zumindest Feintuning muss man dann natürlich im Nachhinein immer noch machen, weil so fein ist es dann am Ende auch nicht. Es ist ja alles textbasiert, diese Bearbeitung. Aber das hat mich dazu gebracht, abgesehen von dieser Funktion auch noch zu empfehlen, die Open Source kostenlose Software NoScript, die tatsächlich auch bei der Konferenz empfohlen wurde. Eine Software, bei der du lokal gespeichert Transkripte erstellen kannst und was sich vor allem natürlich für sensiblere Inhalte eignet, wo du jetzt nicht möchtest, dass beispielsweise, wenn du es über Word machst, dass dann Dinge in eine Cloud hochgeladen werden und vielleicht dann sogar noch vom Konzern, je nach Datenschutzrichtlinie, für KI-Trainings verwendet wird. Dafür auf jeden Fall NoScript. Danke an den mir unbekannten Teilnehmer, der das bei der Konferenz geteilt hat, diesen Input. Und ich habe bislang nur kurz reingeguckt, aber es sieht schon mal gut aus und das wollte ich mit dir und der Welt teilen.
Finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich nutze das, glaube ich, noch viel zu wenig. Mm.
Ich nicht, weil ja. ich kann nicht nach Hören schneiden. Ich bewundere dich sehr dafür, Luca. Ich kann das nicht. Ich muss nach Lesen oder nach Sehen schneiden. Anders geht's
Versteh
nicht.
Verstehe ich. Ich habe einen ganz kurzen Watch-Tipp noch. den ich hier noch anhängen möchte. Und zwar geht es um ein Format, das mir auch empfohlen wurde, und zwar von meiner Freundin. Und zwar geht es um das Format Die Paartherapie in der ARD. Das ist sehr, sehr gut. Was schaust du jetzt so?
Luca, ich sag's dir nur ungern, aber ich glaube, das nennt man Wink mit dem Zaunpfahl.
Nee. Ja. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr interessant, sich das auch als Paar anzugucken, weil im Endeffekt sieht man dort einfach echte Paare bei einer Paartherapie. Und das wird gefilmt. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, ne? Weil das sind mal krassere Fälle, mal eher seichtere Fälle so mit dabei. Und das ist aber ganz interessant, weil man natürlich schon hier und da auch manchmal auch Parallelen sieht in so ganz, also das tut auf eine gewisse Art und Weise selber total gut, weil man sich denkt, ach guck mal, wir sind gar nicht die Einzigen, bei denen das und das so ist, sondern das geht anderen genauso. Und gleichzeitig kann man sich aber natürlich auch total reflektieren. Und für alle, die das jetzt nicht aus diesem Aspekt gucken wollen, das hat auch schon hier und da einen ganz guten Reality-TV.
Oh, damit kriegst du mich. Damit kriegst du mich wiederum.
Aber natürlich immer noch auf ARD-Niveau.
Ja,
ne?
Okay. Luca, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich bin froh über unseren kleinen Ausflug am Wochenende und dass wir uns diesem Thema auch mal in angemessener Länge, würde ich sagen, gewidmet haben.
Ja, und ich würde sagen, ich glaube, heute können wir also die Reflexion dann auch weglassen, ja, weil ich jetzt eine halbe Stunde später dann nochmal dir was bei WhatsApp schicke, ich glaube, das macht heute nicht so viel Sinn, aber ich denke, das ist verkraftbar.
Das ist verkraftbar und wir brauchen auch noch ein paar Gehirnzellen für die nächste Folge, die wird nämlich auch nochmal ganz schön intensiv, freut euch schon mal. Und damit gehen wir auch direkt weiter in die Recherche für die nächste Folge. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, wenn nein, wenn vielleicht und mit ein paar Anregungen könnt ihr euch immer gerne an druckausgleich@journalist.de wenden oder uns auf Social Media voll haten. Wir freuen uns aber natürlich lieber über die eine oder andere wertschätzende Nachricht und freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns hört.
Gudi.
Und
schöni.
Ja, bis dann. Eine gute Woche habt. Ciao, Luca.
Jo, tschüssi.
Ciao.
Tschüss.